Wie stehst du generell so zu Halloween?
Ja, ich mag das.
Okay. Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich mich als VAR verkleide. Es war mir aber nicht gruselig genug und dann habe ich mir einfach ein Juve-Trikot angezogen.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tacco, tiro! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italien-Fußball-Podcast mit Mario Rika und Mario Soike.
Ciao a tutti, ciao ragazzi. Hier ist die Folge Nummer 11 der laufenden Saison von Serie Amore. Wie versprochen, jetzt wieder zu zweit. Marius, hallo, ich grüße dich. Danke nochmal für dein Solo.
Grüße dich. Ja, hat glaube ich, ganz gut geklappt, aber ich bin trotzdem froh, dass du wieder da bist.
Ja, ich fand das auch. Ich hab mich gut unterhalten gefühlt noch in Bochum.
Wunderbar.
Von dir. Nicht dann von der Deutschen Bahn, aber ja. Mein Gott, das ist eine andere Geschichte. Wir müssen zu Beginn gleich sprechen. Das ist kein schöner Montag für alle Juve-Fans und er wird wahrscheinlich nicht besser, wenn sie das jetzt hier hören. Aber wir müssen zwingend über das maximale Desaster, so werde ich übrigens auch die Folge nennen, glaube ich, sprechen. Ja, also Allegri ist ein Punkt aus den letzten drei Spielen geholt, die alte Dame. Katastrophale 15 Punkte nach 11 Spieltagen, dazu noch 15 Gegentore. So anfällig war man hinten zu diesem Zeitpunkt zuletzt in der Saison 1961.
Hey.
Und damals ist man am Ende dann Zwölfter geworden.
Ja.
Unter der Woche 1-2 gegen Sassuolo. Okay, ganz, ganz spät noch den Gegentreffer kassiert. Aber dann am Samstag 1-2 bei Hellas. Die Jungs von Tudor sogar ist vorbeigezogen an Juventus. Also not bad.
Irgendjemand hatte bei Twitter geschrieben, der Tudor, der stand ja letztes Jahr auch bei Juve unter Vertrag, ne?
Ja, stimmt.
Hätte man ihn noch behalten können.
Co-Trainer von Pirlo, ne?
Ja.
Ja, also gut, Chapeau für Verona, aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu ein bisschen. Aber also bei Juventus, Allegri hat dann danach einiges bemängelt. Also ich kann es gar nicht alles aufführen, aber er hat gemeint, also ich glaube, er hat sich wortwörtlich so gesagt, aber das las sich zwischen den Zeilen schon, als würde er seiner Mannschaft Arroganz unterstellen. Mangelnde Zweikampfhärte, keine Kampfbereitschaft, generell die Einstellung. Hat gesagt, wir können nicht einfach das Juve-Trikot anziehen und denken, dass wir Spiele gewinnen. Da muss um jeden Punkt gekämpft werden. Und dann hat er was gesagt. Das ist eigentlich das Bitterste, also realistisch, aber er hat gesagt, wir müssen uns eingestehen, dass wir ein Mid-Table-Team sind.
Oha, ja gut. Das war gut, rein faktisch stimmt das halt auch gerade einfach. Aber ja, es ist natürlich, als Juve gesteht man sich das natürlich am ungernsten ein von allen Vereinen. Das halt ist ja eben der Anspruch. Fino alla fine zählt natürlich wahrscheinlich immer noch. So, man rechnet am Saisonende letztlich dann ab, aber ist halt scheiße im Moment.
Ja, absolut. Sind 16 Punkte Rückstand auf Platz 1.
Ja. Und dabei sah es ja eigentlich, also bis zu dem Sassuolo-Spiel oder was, wie war es davor? Achso, war das Remis gegen Inter dann, ne?
Ja, was ja noch okay war.
Genau, genau. Hatte ich dann ja auch so bewertet. Bis dahin sah es ja eigentlich so aus, als hätte man sich aus diesem Anfangstal, sag ich mal, so ein bisschen herausgearbeitet. So, Champions League läuft ja auch irgendwie super eigentlich und Liga dann auch die Spiele gewonnen. Dass dann jetzt so ein wiederum innerhalb von einer Woche reißt man sich das dann quasi alles mit dem Hintern wieder ein, so ungefähr. Damit hätte ich nicht gerechnet und ich weiß noch, dass wir das in der Pirlo-Saison auch oft besprochen haben. Dann nach zwei, drei guten Spielen, ey, jetzt sind sie irgendwie wieder da und so. Dann kam das aber auch und ich dachte, dass Allegri das würde abstellen können. Nun mal sehen, aber sie jetzt, zitiert sie ja ins Trainingslager.
Ja. Beziehungsweise er hat sie gleich da gelassen, ne? Im J-Hotel. Also ich
genau.
Glaube, die haben ein eigenes Hotel auf dem Trainingsgelände. Wie gesagt, so, ihr bleibt jetzt schön mal da, die ganze Woche, bis über Champions League hinaus, bis zum Spiel gegen die Fiorentina dann. Und
genau. Ist ja Zenit kommt jetzt zu Juve, ne, unter der Woche.
Ja.
Mal sehen, ob sie jetzt ja die Einheit beschwören können, den Geist von Malente.
Ja, ich meine, gut, das ist ja immer so eine Sache, die dann gerne gemacht wird. Aber ich habe mich auch gefragt, weil du es gerade gesagt hast, ob, weil wir es unter Pirlo auch immer besprochen hatten, haben wir oder vielleicht auch Juve sich auch täuschen lassen von diesen ganzen zwischenzeitlichen 1:0 Ergebnissen?
Möglicherweise. Also wenn Allegri der Mannschaft diese Sachen vorwirft und dir jetzt auch, also das mit der Einstellung oder vielleicht auch der Konzentration, wenn man sich die Gegentore anguckt, kann man das ja nicht völlig von der Hand weisen. Und das sind dann halt immer so Themen, die Einstellungsthemen halt irgendwie sind, die ja jetzt nichts mit der einzelnen individuellen Klasse und auch nicht unbedingt mit der Taktik zu tun haben.
Ja.
Es ist ja tatsächlich auch so, also ich jetzt zitiere jetzt einfach immer einmal die Woche unseren guten Freund Vito. Der hatte das, glaube ich, unter einen Tweet von Matteo Bonetti geschrieben, dass es gab jetzt in den letzten 3 Jahren, also unter Sarri, unter Pirlo, als auch unter Allegri, so viele verschiedene Systeme. Und die Spieler sind ja auch immer noch hochklassig, und aber diese Dinge konnte keiner dieser Trainer irgendwie so richtig abstellen. Sarri noch am ehesten, wobei es dann irgendwie halt danach dann in sich zusammenfiel.
Also Prädikat untrainierbar?
Weiß ich nicht, finde ich auch schwierig. Aber Stand jetzt ist, also ja, der Kader ist halt einfach, das hatten wir ja dann auch, glaube ich, in der Saisonvorschau schon so anklingen lassen, teilweise falsch zusammengestellt. Und man dachte jetzt, okay, vielleicht jetzt eben mit Allegri wieder reißen sie das dann so rum, dass es für die Meisterschaft am Ende wieder reichen wird.
Ja, also mein Hot Take kann ich mir schön in die Haare schmieren, auf jeden Fall, von Saisonbeginn.
Ja, eben. Und dann die Sachen, die unter Pirlo schon bemängelnswert waren mit der Kaderzusammenstellung, das offenbart sich jetzt halt auch, dass eben nur der Transfer von Locatelli das nicht abstellen kann, konnte, können wird.
Ja, also ich finde sie nach vorne auch dann von dem, was ich dann immer sehe, unheimlich eindimensional.
Ja.
Viel Tempo. Kannst auch sagen, ja, sind auch Ältere dabei, aber es sind auch genug Spieler dabei, die Tempo hätten. Also
genau. Ich weiß nicht, hat Chiesa jetzt wieder gespielt? Ist gerade gar nicht auf der Uhr.
Cuadrado war auf jeden Fall mehr damit beschäftigt, die ganze Zeit irgendwie rumzulamentieren. Das ist dann vielleicht auch so ein Punkt. Ich habe bei beiden Spielen, sowohl gegen Sassuolo als auch gegen Hellas, eher große Teile der zweiten Halbzeit gesehen, also als man dann schon hinterhergelaufen ist. Man gegen Sassuolo hätte es dann auch wirklich fast noch gereicht, muss man sagen. Da hat man dann nach dem 1-1 super krass Druck gemacht und wird halt ausgekontert in der Nachspielzeit. Und bei Hellas lag man halt früh mit 2 hinten, aber da auch Giovanni Simeone in allen Ehren, aber die Abwehrleistung von dem einen Tor auch, also geschenkt.
Ja, Chiesa nicht im Kader, war sowohl dann ausgefallen, aber ist ja auch tatsächlich ein Faktor, der jetzt unter Allegri einfach auch bemängelt wurde, auch dass Chiesa zum Beispiel nicht gegen Inter von Anfang an gespielt hat. Dass du eben, du hast diesen Mann, der das irgendwie alles auch so von der Einstellung und vom Erzwingen wollen mitbringt. Aber irgendwas scheint ja Allegri bei ihm zu fehlen. Ob es in der Defensivarbeit ist oder was auch immer. Ja, also weird. Letztlich einfach. Weiß ich nicht.
Völlig weird. Also ihr seht schon, wir wollen hier eigentlich ja nicht einen richtigen Juve-Schwerpunkt machen, aber uns fehlen die Mittel. Uns fehlen wie Juve nach vorne die Mittel. Vielleicht müssen wir, wenn das wirklich so weitergeht, uns dann doch mal jemanden aus der Juve-Community einladen als Gast, um das näher zu besprechen, denn ja, wir drehen uns im Kreis. Eigentlich seit Pirlo drehen wir uns im Kreis.
Ja.
Ich gucke mir das an und ja, man erkennt schon Stellen, an denen das besser laufen könnte. Aber warum, weshalb, wieso, fehlt mir inzwischen irgendwie die Erklärung für.
Ja, wir drehen uns im Kreis wie Piotr Truchowski. Ja, das ist Insider.
Also Dienstag, haben wir schon gesagt, zu Hause gegen Zenit und dann am Wochenende gegen die Fiorentina. Aber wir müssen trotzdem ganz kurz auch Verona ehren. Doppelpack Giovanni Simeone, damit jetzt bei 8 Saisontoren. Es ist sein 6. Tor insgesamt gegen Juventus, das habe ich mir noch rausgesucht. So viele wie gegen kein anderes Team. Also ist auch nicht schlecht, wenn man gegen Juve am liebsten trifft.
In der Tat.
Achtung, jetzt kommt gleich Er ist der 7. Spieler in der Serie A-Geschichte, der mindestens 2 Tore für 3 verschiedene Teams gegen Juve geschossen hat. Also bei ihm Genua, Cagliari und eben jetzt Hellas.
Ui.
Der letzte Dude, dem das gelang, war
Luca Toni?
Enrico Chiesa.
Ah. Ja. Tja. Krass, also so lange schon her, heftig.
Das mit Igor Tudor hatten wir erwähnt, dass der Co. von Pirlo war. Es ist bemerkenswert. Bemerkenswert, was die machen unter ihm.
Ja,
ne?
Das ist ja eben unter Di Francesco so katastrophal in die Hose gegangen ist am Anfang und er dann kommt und den Laden, also einfach direkt wieder auch, es ist ja halt auch nicht so weit entfernt von dem, was Juric hat spielen lassen. Und er hat da einfach perfekt angesetzt. Und ich hatte jetzt eigentlich Igor Tudor bisher nicht als den, auch nicht als so das herausragende Trainertalent irgendwie in Erinnerung. Gut, er hat jetzt auch nicht die angenehmsten Jobs bei Udinese und in, ich glaube, bei Galatasaray.
Ja, das stimmt wohl.
Aber ja, Chapeau einfach. Und Simeone, kann ich auch in die Statistik-Sektion einmal noch kurz eingreifen. Er hat 6 Tore in den letzten 98 Minuten geschossen. Also, wow. Und er hat 7 Tore im Oktober insgesamt gemacht. Da kommt ich bemesse das dann immer an der Transfermarkt-Datenbank. Da gibt es eine Statistik, die heißt Jahrestorschützen. Da kann man so nach Monaten auswählen und verschiedene Ligenfilter und sowas. Und ich habe mal alle ersten bis dritten Ligen plus alle Pflichtspiele ist so der globalste Filter da drin. Und kein anderer Erstligatorschütze in der Transfermarkt-Datenbank, also von Italien über USA bis Hongkong und Australien, keine Ahnung, hat mehr Tore geschossen als Simeone im Oktober. 5 Spiele, 7 Tore. Mo Salah, der ja von vielen gerade als so bester Offensivspieler der Welt gesehen wird, zu Recht wahrscheinlich auch, hat die gleiche Quote. Und mehr Tore geschossen haben nur Spieler aus unteren Ligen in Estland, Bosnien, Belarus, Russland, Holland, Norwegen, dann einer aus der Serie C und Mitrovic von Fulham aus der Championship.
Ja, krass. Also jetzt, heute hast du dir wirklich, du dir den Optamarius-Account, Trophäe verdient, den Pokal. Das ist eine richtige Recherchearbeit. Ich suche mir da immer so meine Fakten zusammen, die schon irgendwo jemand rausrecherchiert hat. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber weil du es gesagt hast, Tudor im Übrigen, seit der von Eusebio übernommen hat, haben nur Napoli und Milan mehr Punkte als Hellas geholt.
Ja, Ansage.
Genau. Oh, aber wir müssen doch noch über was Unerfreuliches bei Juventus sprechen. Kommt mir gerade. Und da
Stimmt. Bist
du ja gerade mit Transfers, ja genau, auf dem richtigen Weg. Was ist da los gewesen? Da gibt es Untersuchungen, Lars.
Ja, genau.
Oder also, mich genau rein zu vertiefen.
It's true. Ja, die italienische Justiz und hat eine, die Aufsichtskommission des italienischen Fußballverbandes, die heißt dann COVISOC. Sind immer so tolle Abkürzungen für solche Dinge, die untersuchen insgesamt 62 Transfers zwischen 2019 und 2021, nicht nur bei Juve, sondern vor allem auch bei Napoli, aber mehr bei Juve. Und da geht es um, ich bin mir sicher, dass wir das auch mal im Podcast besprochen haben, zum Beispiel den Tausch von Arthur und Pjanic.
Ah ja, klar.
Mit Barcelona. Und diese, also wirklich für die beiden Spieler, die natürlich gute Spieler sind, keine Frage, aber trotzdem unfassbaren Ablösesummen. Also es war ja dann auch vor Corona, da hat man dann gedacht, ja, das ist Gigantomanie und so weiter. Aber trotzdem, Pjanic ist da für einen Wert von 60 Millionen nach Barcelona gegangen und der Mann war da schon Ende 20. Und man wusste, dass der bei Barcelona jetzt auch nicht der absolute Key Factor irgendwie werden wird.
Ja, ich sehe den Punkt.
Ja, und letztlich ist das, ja, es ist immer, also deswegen ist auch völlig unklar, ob da jetzt aus dieser Untersuchung überhaupt irgendwas rauskommen wird. Also die Vereine werden wahrscheinlich nicht wirklich bestraft werden können, weil ja die Bewertung eines Transferwertes kann dann natürlich, ich mache das ja teilweise auch beruflich, ihr kennt das, kann man schon ja an gewissen Faktoren irgendwie bemessen und auch an Vergleichswerten, an anders gezahlten Ablösesummen und so weiter. Aber letztlich ist es immer recht subjektiv und deswegen ist es relativ unklar, ob Juve oder Napoli da jetzt belangt werden können. Aber das Ziel könnte sein, eine Regel zu erstellen, solche Transfers in irgendeiner Form zu unterbieten, wo letztlich einfach nur offensichtlich ist, dass diese Ablösesummen so festgesetzt werden, um die Bücher zu schönen. Also es wird ja, Ablösesummen werden, wenn man sie einnimmt, fließen sie in die, hier, wie heißt das, GUV, was ist das richtige Wort dafür? Gewinn- und Verlustrechnung des aktuellen Geschäftsjahres rein. Das heißt, okay. Juve hat für Pjanic diese 60 Millionen in dem Geschäftsjahr 1920 so komplett verbuchen können. Und die Ablösesumme für Arthur, die 72 Millionen, die werden bis 2025, also über seine Vertragslaufzeit, abgeschrieben. Entweder pro Jahr, also die Ablösesumme durch, dann mit dem 5-Jahres-Vertrag unterschrieben, durch 5. Oder man kann das so, dass man im ersten Jahr 30% dann und das dann so senkt pro Jahr quasi.
Aber kann dann Barca auch direkt?
Genau.
Alles Barca, für Arthur?
Genau, Barca konnte auch. Die haben den gleichen Vorteil davon. Deswegen ist es ja, sonst würde
Obwohl
es
ja Juve das über 5 Jahre abschreibt.
Genau.
Aber es kommt trotzdem sozusagen
nur die,
online.
Nur die Einnahmen gelten in diesem Jahr und die Ausgaben gelten immer über mehrere Jahre.
Okay.
Das ist offensichtlich in der Wirtschaft auch so. Damit kenne ich mich jetzt dann nicht aus. Und letztlich ist das ja eine. Ich bin dafür, als ich bei dem Arthur und Pjanic-Stil bin, habe ich von Trickserei geschrieben. Da bin ich dann für angegangen worden, weil es sich ja im legalen Rahmen bewegt. Aber ich weiß nicht, nur weil etwas legal ist, ist es ja, weiß nicht, muss man das ja nicht richtig finden. Und letztlich ist es so, dass es einfach, weil, gerade jetzt bei den italienischen Vereinen, so Barcelona, für die gilt das dann in dem Fall genauso. Aber es ist mal wieder eine Möglichkeit, um die schlechte finanzielle Lage, die man hat, irgendwie wegschieben zu können. Man schiebt quasi die finanzielle Keule sozusagen kommt, man verschiebt das immer auf die nächsten Jahre und lebt quasi nur für das eine Jahr und da ist kein wirtschaftliches, langfristiges oder mittelfristiges Denken vorhanden. Und das ist im Grunde genommen genau das Gleiche. Es gab ja bis vor ein paar Jahren diese Teilhabe nur in Italien exklusiv zwischen den Spielern, wo sich die Vereine 50% der Spielerrechte geteilt haben und dann am Ende des Jahres immer gesagt wurde, hier, ich biete jetzt so und so viel für 100% und du bietest so und so viel. Der mehr bietet, bekommt dann den Spieler 100% oder man einigt sich darauf, die Teilhabe zu erweitern. Das wurde dann irgendwann verboten oder abgeschafft. Und dann gab es diese Laien mit Kaufpflicht, wo dann eben auch erst im nächsten Jahr die Ablösesumme und da hat sich dann ja teilweise gerade die Roma, also ja, letztlich das eigene Grab geschaufelt, weswegen man dann Spieler wie Rüdiger und Nainggolan und so weiter eben auch verkaufen musste. Und ja, man schiebt halt die Probleme, die man hat, einfach weiter in die Zukunft. Und das ist jetzt mit diesem Transfermodell genauso. Napoli, da war das hier, du erinnerst dich vielleicht bei Osimhen, der ist für 70 Millionen von Lille gekommen. Und zeitgleich sind unter anderem der Mitte 30-jährige Torwart Canesis und dann die Jugendspieler Ciro Palmieri, Claudio Manzi und Luigi Liguori für insgesamt 20 Millionen nach Lille gegangen. Canesis spielt, glaube ich, immer noch da. Das ist ja auch ein Erstliga-Profi seit Jahren. Aber die anderen drei haben nie für Lille gespielt. Die sind direkt in die Serie C zurückverliehen worden. Und jetzt, dieses Jahr, ablösefrei auch dann fest dahin gewechselt. Und die wurden mit jeweils 5 Millionen verbucht. Und also das, klar, kann Lil gesagt haben, das sind jetzt die kommenden Stars, so, ne, aber letztlich ist es ein Joke, so.
Ja, wow. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist, was soll man dazu sagen? Ja,
ja. Oh Gott. Plus Valenze ist das italienische Fachwort dafür, für diese, ja, pro Jahr dann irgendwie, wir müssen plus Valenze schaffen, sagen die Vereine immer, und das, deswegen können sie dann noch irgendwelche Jugendspieler für 10 Millionen bei Rovella, Juve, auch sind auch 2 Spieler von Juve dann zu Genoa gewechselt, auch für den gleichen Bums, und also ja, schlimm.
Ja gut. Lassen wir einfach mal so stehen, ne? Aber
ja, genau.
Napoli ist doch ein gutes Stichwort. Machen wir bei denen sportlich weiter. Da läuft nämlich zumindest.
Ja, da läuft's.
Und zwar richtig. Ohne Osimhen bei Salernitana unterwegs gewesen, jetzt am Wochenende. Es ist keine schlimmere Verletzung bei ihm, habe ich gelesen. Der wird wahrscheinlich dann schon spätestens am nächsten Wochenende wieder mitwirken können. Unter der Woche 3:0 gegen Bologna gewonnen. 2-mal Insigne vom Punkt. Da hat er sich jetzt sozusagen wieder, ja, das Elfmeter-Phobie aus dem Fuß geschüttelt. So. Und dann das Derby Salerno. Ja, das war nicht wirklich schick anzuschauen, muss ich sagen. Aber es war einiges los. Im Endeffekt muss man sagen, dass Salernitana über weite Strecken des Spiels die bessere Mannschaft war. Und mutig gespielt hat. In der 61. macht Zielinski dann die Führung für Napoli. Ist im Übrigen sein 7. Auswärtstor im Kalenderjahr. 2021, da ist nur Franck Kessier mit 8 Treffern besser.
Auch eine Ansage.
Ja. Unter allen Mittelfeldspielern, muss man dazu sagen. So. Ja, okay. Ja. Dann gibt's die rote Karte für Castanos in der 70. Da hat er Michael Fabbri erst gelb gegeben, wurde dann überstimmt. Und da muss ich auch mal was sagen. Fabbri steht 5 Meter daneben, hat freie Sicht, und das ist einfach für mich, das war eine klare rote Karte, keine Frage. Das war auch gut, dass der VAR dann eingegriffen hat, aber es ist eine schlechte Schiedsrichterleistung. Das muss er sofort sehen. Das erwarte ich von einem Erstligaschiedsrichter, von einem Serie A-Schiedsrichter, dass er da sofort rot gibt, wenn er so steht. Ja, na gut. Dann wurde es aber irgendwie, da dachte man, okay, gut, jetzt schaukeln sie es halt nach Hause, und dann bekommt aber 7 Minuten später Koulibaly auch noch eine rote Karte wegen der Verhinderung der klaren Torschance. Da zieht er am Trikot kurz vor dem 16er. Und dann wurde es nochmal richtig wild. Und ich sag mal so, es wäre ein Unentschieden nicht unverdient gewesen für Ribéry und seine Kollegen. Wobei ich auch wieder sagen muss, was mich bei Napoli diese Saison schon auch beeindruckt, ist gerade in solchen Partien, dass sie es weitestgehend schon sehr geduldig spielen auch. Und dann halt doch noch immer irgendwann ihr Tor machen. Und sie sind weiter eben auf Rekordkurs. Auch 10 von 11 Spielen jetzt gewonnen, genau wie 17, 18. 8-0 gespielt, muss man auch sagen. Ospina, Chapeau und Defensive. Aber ja, wenn wir das mal zum Beispiel mit Milan vergleichen, um ein bisschen vorauszugreifend, sage ich mal so, merkt man schon bei Napoli, dass die Saison sehr lang werden könnte. Also das ist jetzt nicht mehr alles in einem Fluss und wir hauen jeden über den Haufen.
Das stimmt, aber es ist ja auch, dass genau diese Spiele teilweise ja jetzt in den letzten Jahren auch immer bei Napoli gefehlt haben. Da hat dann, wenn die Geduld gefragt war, dann hat man das Gefühl teilweise gehabt, dass sie, ich weiß nicht, an sich selbst verzweifeln, so, und eben nicht in der Lage sind, das in Ruhe dann auszuspielen und dann eben irgendwann, vielleicht eben auch dann erst in der 65. oder so, dieses Tor zu machen, sondern da ist dann schon immer sehr viel Verzweiflung, stand dann teilweise dann in den Gesichtern recht schnell. Das habe ich das Gefühl, dass Spalletti da die richtige Ansprache irgendwie gefunden hat, um das besser zu machen.
Ja, das stimmt. Das stimmt absolut.
Wegen Saisonstarts, nach 11 Spielen übrigens, jetzt die, also Napoli und Milan mit je 31 Punkten unter den Top 5 seit 1929. Dritter und Fünfter. Erster ist auch Napoli, eben aus 17, 18. Mit damals aber 32-8 Torverhältnis, jetzt haben sie 23-3. Dann zweite Roma, 13-14.
Hm.
Mit 25-2, also auch, wow, krass, zwei Gegentore in den ersten Spielen. Juve, 18-19. Ja, und Sarri, auch krass.
Hm.
Krass. Dann auf Platz 4 bei den besten Saisonstarts.
Ja, ja, ich hätte mir auch rausgeschrieben, jetzt gerade, wenn wir dann gleich zum Milan kommen, dass AC das vierte Team ist in der Serie A, das 10 Siege aus den ersten 11 Spielen holt. Bislang haben das eben Roma geschafft und Juve, Napoli jeweils zweimal.
Ja, genau.
Napoli, weiter an der Spitze. Lass uns über Roma Milan sprechen. Bei Napoli geht's gegen Lega jetzt und dann gegen Hellas im Übrigen.
Ja, das könnte auch ganz schick werden.
Glaube auch, glaube auch. Topspiel. Am Sonntagabend 2-1 Sieg bei der Roma, unter der Woche noch nach Rückstand bei Cagliari mit einem geilen Freistoßtor von Pellegrini. Und Milan hat 1-0 unter der Woche dank Giroud über Torino geherrscht oder so. Ja, das Spiel habe ich übrigens kommentiert und habe es komplett verdrängt. Das war so ein klassisches unter der Woche, englische Woche, italienische Teams auf dem Zahnfleisch. Wir machen ein Tor in der ersten Viertelstunde und dann wird der Stiefel runtergespielt. Junge, Junge. Naja, dafür war gestern Abend umso unterhaltsamer. Es war eine, wie ich finde, sehr, sehr starke erste Halbzeit von Milan. Zlatan dann mit dem 1-0 in der 26. Da Grüße an den Kollegen Christoph Stadler, der im Live gesagt hat, da legt sich einer jetzt hinter die Mauer, aber Zlatan wird ja niemals flach schießen, der haut dann oben in den Giebel. Tja, Christoph, das ist Kommentatorenschule. Man sagt nie vorher irgendwelche Ankündigungen, wenn sie einem dann im Mund rumgedreht werden von Zlatan. Tja. Ja, man muss aber auch sagen, so geil der dann im Live aussah, nach den ein, zwei Zeitlupen mehr hat man schon auch gedacht, Rui Patricio, ich weiß nicht.
Er war auch mein erster Gedanke. Klar, also er macht halt den Schritt in die Mitte und wird dann erwischt.
Ja, er wird erwischt. Es war sozusagen ein Schlitzohrfreistoß.
Ja, aber trotzdem muss er den halten. Also.
Ja, ja. An dieser Stelle kurze Grüße an alle Roma-Fans, auch die sich sonst auf den Latz schreiben, das politisch bessere Team in der ewigen Stadt zu sein. Da habe ich doch auch durchaus Gesänge vor dem Freistoß in Richtung Zlatan gehört, die... Ich will es jetzt nicht reproduzieren, aber das Z-Wort auf Deutsch, die Gesänge gab es in deutschen Stadien oder gibt es in manchen Gebieten Deutschlands wahrscheinlich auch immer noch. Also da so Sinti- und Roma-Gesänge.
Ja, ist ja Zlatan tatsächlich auch häufig von betroffen. Und ja letztlich nicht nur er, auch viele andere, die Wurzeln auf dem Balkan haben.
Ja.
Ja, also zum Kotzen.
Und Kessié im Übrigen auch Affenlaute vor dem Elfmeter. Das wieder dazu kann man jede Woche irgendwas finden, glaube ich, in Fußballstadien, egal in welchem Land, ekelhaft. Es war im Übrigen, das habt ihr bestimmt jetzt auch vielleicht schon mal gelesen, ich glaube, die einschlägigen Online-Redaktionen haben allen Post dazu gemacht, das 400. Ligator von Zlatan, also in allen Domestic Leagues, Domestic League, wie sagt man auf...
Nationale Ligen?
Nationale Ligen, genau, in allen nationalen Ligen. Ich bin zu viel auf englischen Seiten oder so unterwegs oder lass es mir ins Englische übersetzen. So, und das 150. in der Serie A. Nach der Pause hat er dann fast noch sein 151. gemacht. Das war aber dann abseits, richtiger Eingriff des VAR. Und dann zieht er ein paar Minuten später den Elfmeter. Und jetzt geht's los. Dann geht Maresca raus und guckt sich das an. Und ja, da ist noch ein Kontakt mit Ibanez linkem Bein an Zlatan, aber ich finde, kannst du ihn fast nicht besser tackeln.
Ja, also Zlatan macht natürlich das Maximum draus.
Ja, das habe ich in den letzten Spielen bei ihm auch übrigens auch gegen Torino schon ein, zwei Mal gesehen. Also wie so eine Kante, wie er so leicht umfällt bei manchen Sachen.
Ja, das ist ja das, was Grüße an alle Bayern-Fans, Lewandowski auch.
Ja, Wahnsinn.
Ne? Also, wenn du so gebaut bist wie diese beiden, dann so umzufallen, ist schwierig.
Also ich finde, es ist keine glasklare Fehlentscheidung, aber auch da folge ich Christian Bernhard und Christoph Stadler gestern im Live-Kommentar. Für mich ist das kein Elfmeter.
Ja, also ich habe mir aufgeschrieben, auf jeden Fall kein ganz klares Foul, oder?
Ja. Oder Ausrufezeichen, ja.
Ja. Gianluca Mancini hat nach dem Spiel gesagt, in der Premier League lachen sie über unsere Schiedsrichter.
Ja.
Ich will auch nicht immer, also ich bin keiner, der die so englische Schiedsrichter und englische Härte und sowas irgendwie überhöht. Also in der Premier League wird sicherlich auch genug Scheiße gepfiffen. Aber ja, es ist also ich finde es auch einfach seit Jahren schon schlimm.
Bei Atalanta Lazio war auch wieder Rocchi auf der Tribüne. Den hat man unter der Woche auch bei Milan Torino gesehen. Schiri Boss, ehemaliger Schiedsrichter. Der will jetzt auch mehr kommunizieren und wieder mehr sichtbar sein, weil es eben so viele Kritik gab. Aber man hat jetzt drüber geredet, es gibt viel zu viele Elfmeter in der Serie A. Ich glaube, 43 sind es jetzt oder was weiß ich was. Also ich glaube, fast doppelt so viel wie in allen anderen Top-Ligen. Da ist irgendwie 20 das Höchste. Nagelt mich nicht auf die genaue Zeit fest, aber in die Richtung geht's. Und dann spricht man darüber unter der Woche und dann gibt's da wieder so einen Elfmeter. Und ich glaube, Mancini hat das auch ein bisschen mit dem, dass sie über uns lachen oder über unsere Schiedsrichter lachen gesagt, weil Maresca wirklich auch das Spiel entglitten ist. Also der hat dann am Schluss mit Karten um sich geworfen.
Ja, auch nicht das erste Mal bei ihm, glaube ich, ne?
Ja, 66. Theo, ich finde, das kann man sogar noch vertreten, die gelb-rote Karte, aber insgesamt war es viel zu viel. Ich glaube, es waren 12, 13 gelbe Karten. Ja. Darf aber auch nicht drüber hinwegtäuschen, dass der erste Schuss aufs Tor der Roma dann in der 73. Minute kam. Das war der erste Schuss aufs Tor, den Tataruschano festhalten musste. Ja, Kessier hat den Elfmeter reingemacht, übrigens, über den wir gerade gesprochen haben. Und davor hat ja Simon Kjær Ball geblockt, Konter eingeleitet und das ist gestern auch das ein oder andere Mal erwähnt worden. Und da möchte ich mitgehen. Ja, wenn jemand sein 400. Tor erzielt und so, man macht es sich leicht wieder Ibra zu glorifizieren, aber Simon Kjær für mich absolut der Spieler des Spiels.
Ja, aber auch, da hat er unter der Woche erst gerade verlängert bis 2024 und also was für, die sind ja auch zur gleichen Zeit gekommen zu Milan und da wird eben dann immer über Zlatan und seinen Effekt auf die Mannschaft geredet, aber was Simon Kjær seit jetzt fast 2 Jahren bei Milan spielt, ist unfassbar.
Hätte ich nicht kommen sehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich dachte, das wäre so ein typischer Milan-Verlegenheitstransfer und den Hut setze ich mir auch auf. Also da lag ich komplett falsch. Wie der die Mannschaft führt, auch ist phänomenal.
Ja, finde ich auch. In der 3. Minute in der Nachspielzeit schraubt El Shaarawy dann noch den Anschluss rein und dann müssen wir doch nochmal über Kjær sprechen, weil wenn das anders entschieden wird, dann ist er vielleicht dann doch nicht mehr Spieler des Spiels. Wenn das, und das, ich lege mich jetzt fest, nehme ich aus dem Fenster gerne alle Milan-Fans auf mich einschlagen, aber wenn das an Zlatan Elfmeter war, wo ich sage, das reicht eigentlich nicht, in der Nachspielzeit Kjær an Pellegrini, klar, der macht viel raus und bleibt dann auch eine Minute am Boden liegen, aber er versucht den Ball wegzuschlagen im Strafraum und trifft ihn von unten an der Wade. Das hat sich Maresca nicht angeguckt. Das war nach dem Anschlusstreffer die Möglichkeit, per Elfmeter zum 2:2 zu kommen. Und ich glaube, viele Milan-Fans haben sich, viele Roma-Fans haben sich gestern aus den Bildarchiven den Mourinho mit den überkreuzten Händen rausgesucht. Ich habe ihn einige Male gesehen bei Twitter. Geiles Bild immer noch. Ich glaube, bei Inter war das damals, ne?
Stimmt.
Ja. Er selber hat dann gesagt, er ist dann auch schnell rausgerannt, um eine weitere Sperre zu vermeiden. Der ist da unten rumgerannt wie ein Rumpelstilzchen. Finde ich ja geil. Also ja, Milan war das bessere Team.
Unter der Woche hat er irgendwie gegrillt oder sich Essen bestellt und dabei das Spiel geguckt. Da ist auch so ein Foto entstanden. Egal.
Geil. Na, also wirklich, da waren wir auch wieder lange an dem Punkt gestern, wo ich drüber gedacht habe, dass das wieder, also für die Top 3 fehlt noch ein bisschen was bei der Roma. Und haben wir wieder doch das Problem, dass sie in Topspielen nicht ultimativ da sind, wobei sie das gegen Juve auch schon besser jetzt und gegen Napoli auch besser gezeigt haben. Wenn man einen Strich drunter macht, kann man schon verstehen, dass sie sich da sehr über den Schiedsrichter aufgeregt haben.
Ja.
Und dass da eine ungleiche Beurteilung von Spielsituationen stattgefunden hat. Und das ärgert einen selbstverständlich.
Ja, das ist absolut nachvollziehbar. Mourinho hat übrigens gestern dann nochmal wieder sowas gesagt, wie was, worüber ich mich auch letzte Woche schon aufgeregt habe. Da war das ja nach dem Bodø/Glimt-Spiel, wo er meinte, meine Mannschaft war halt schlechter, die schlechteren Spieler aufgestellt. Und er hat jetzt wieder gesagt, er kann nicht rotieren. Aha. Deswegen sind die Spieler vielleicht müde und keine Ahnung, der Kader gibt nicht genug her. Und also ich finde das, ich verstehe das ehrlich, also ich verstehe es immer noch nicht. Früher hat er sich halt immer vor die Mannschaft gestellt und jetzt ist das für sich die Ausrede. Also es kann ja nicht für, oder spricht dann nur noch für die Startelf und nicht mehr für die Ersatzspieler, das ist irgendwie blöd.
Ja, das stimmt. Wobei gestern einer, der ja sehr in der Kritik stand nach dem Spiel gegen Bodø/Glimt, Carles Perez, der reinkam, der hat richtig Alarm gemacht über die rechte Seite. Der war richtig gut.
Na, vielleicht hat er ihn da doch an der Motivation bekommen, so ne, aber ich finde es nicht gut.
Ja, verstehe ich schon. Es ist im Übrigen jetzt, den Fakt habe ich schon mal vor ein paar Wochen genannt, nach 43 Heimspielen in Folge in der Serie A die erste Niederlage für Mourinho bei einem Spiel vor heimischem Publikum.
Oh, stimmt.
Absoluter Rekord.
Respekt.
Weiter geht's auch mit einem Heimspiel dann gegen Bodø/Glimt und dann auswärts bei Venezia. Bisschen attraktiver, ein bisschen schwerer wird's für Milan. Am Mittwoch gegen Porto, frühe Anschlusszeit in der Champions League. Ich kann euch die Zweierkonferenz ans Herz legen auf der Zone. Da könnt ihr mich vielleicht Torrufen hören. Absolutes Must-Win. Vierter Spieltag, 0 Punkte bis jetzt. Wenn man da verliert, dann hat man wahrscheinlich nicht mal mehr eine Chance auf die Europa League. Nee, dann ist es vorbei. Und dann am Sonntag das Derby. Und jetzt kommt Tutti Occhi Sul. Marius.
Ja, da sind wir wieder bleiben wir bei der Roma quasi. Und vielleicht so ein Spieler, den könnte Mourinho ja häufiger mal bringen. Habt ihr schon mal von Nikola Zalewski gehört?
Ich nicht.
Ich tatsächlich auch, also in der Kaderübersicht schon mal gesehen. Unser guter Freund Markus hat mich auf ihn gebracht, hat ihn vorgeschlagen für diese Rubrik. Ein 19 Jahre alter offensiver Mittelfeldspieler. 23. Januar 2002, also 2002er Jahrgang, der aus der Roma-Jugend kommt und seit Anfang September polnischer Nationalspieler ist. Also der ist in Tivoli in Italien geboren, hat aber polnische Eltern und spielt auch seit jeher eigentlich für den polnischen Verband, also ich glaube seit der U15 oder so. Und eben im September erstmals von Paulo Sousa, der polnische Nationaltrainer ist, berufen worden. Durfte da auch debütieren bei einem 7:1 gegen ein kleines Land, San Marino oder so, ich weiß nicht genau. Er hat auch für die Roma diese Saison schon 2 Einsätze, wo er eingewechselt wurde, gegen Lazio und gegen Empoli. Ein bisschen Spielzeit, also insgesamt 9 Minuten, ist jetzt nicht die Welt, aber debütiert hat er unter Fonseca schon im Mai, einmal in der Europa League gegen Manchester United beim 3:2-Sieg und in der Serie aber 5:0 gegen Crotone. Sitzt eigentlich immer mindestens auf der Bank. In der Serie A gibt davon ja immer 12 Spieler auf die Bank setzen. Da kommt dann jeder Jugendspieler immer mit rein, wenn man böse Zungen haben wollen würde. Aber nee, gilt schon als ziemliches Talent. Kann jetzt über seine Qualitäten noch nicht so viel sagen. Ich habe mir ein paar von diesen klassischen YouTube-Skill-Videos angeguckt. Aber das ist ja immer nicht so aussagekräftig. Es wirkt aber so, dass er ziemlich torgefährlich ist, gute Technik hat, also so ein klassischer, moderner, offensiver Mittelfeldspieler ist, der kann auch Freistöße schießen, kann aber auch Pässe spielen und Ecken treten. Hat 2021 in 23 Primavera-Spielen 9 Tore und 8 Assists gemacht, also das ist eine sehr, sehr ordentliche Quote, würde ich sagen. Ja, vielleicht einer, der so hinter Pellegrini irgendwie im offensiven Mittelfeldspiel da ein paar mehr Einsätze von Mourinho bekommen könnte. Der soll übrigens zeitnah bis 2025 verlängern. Also dann sieht man ja vielleicht auch schon, Mourinho setzt schon auf ihn und seine Entwicklung. Und das, obwohl es im Oktober einen kleineren Aufreger gegeben hat, sag ich mal. Hast du das irgendwie?
Ich habe es mir angeschaut, das Video. Ja, okay. Man muss ja ihm zugunsten halten, dass da keine Substanzen zu sehen sind. Mhm. Er war aber halt mit irgendeinem bekannten Trap-Rapper aus Rom unterwegs, habe ich mir sagen lassen, ein Trap-Rapper, der, glaube ich, er hat ihn im Arm und die sind alle sehr euphorisiert, das war in der Insta-Story, meine ich. Und
schnell gelöscht auch wieder, aber dann das funktioniert ja im Internet heutzutage nicht mehr.
Und Ich glaube, der Wortlaut war irgendwie, hier, mein Freund heute und Mourinho, heute schnupfen wir das Zeug,
Genau.
Aber es war jetzt nicht irgendwie so, dass er wie beim Eurovision Song Contest da gerade mit dem Kopf hinter der Glasscheibe aufgetaucht ist und geguckt hat, als wäre einmal über den Spiegel drüber.
Er ist ja, glaube ich, nicht suspendiert worden oder so. Er hat einmal im Kader gefehlt, auch im Oktober. Ich weiß nicht, ob das deswegen war. Aber seitdem auch immer wieder dabei gewesen, nur halt noch keine Spielzeit bekommen. Aber ja, behaltet den mal im Auge.
Das machen wir. Und wir springen weiter und gehen zu einem weiteren Topspiel, das den Spieltag eröffnete. Und da möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Nils und Thomas von stehplatzhelden.de. Nette Internetseite, wirklich sehr, sehr gut. Ich habe da auch mal reingeschaut, mir war sie noch nicht so ein Begriff. Viele Groundhopping-Berichte, generell ein paar Hintergrundsachen. Checkt das mal aus. Und die waren unterwegs in Bergamo, Turin und Mailand. Und am Wochenende haben sie uns eben jetzt von dem Spiel Atalanta-Lazio ein kleines Stadionerlebnis aufgenommen.
Atalanta Bergamo gegen Lazio Rom, das ist der Auftakt der Tour 2021 der Stehplatzhelden. Es berichten Nils und Thomas, die in diesem Jahr zu zweit unterwegs sind.
Grüße an dieser Stelle an Tim in Hamburg, Flo in Hannover und Jan in Oslo, die leider nicht mitreisen konnten.
Das Stadion in Bergamo, gewiss Stadium, verändert sich gegenwärtig vom kleinen Serie B-Stadion zur modernen Arena. Eine spannende Metamorphose.
Die Curva Nord, Heimat der Heimtifosi, ist gedeckt und hochgezogen. Etwas seelenlos wie in den neuen Arenen eben.
Ganz anders die Gegenseite. Die Curva Sud erinnert an die schönen 90er Jahre. Das Rund ist offen mit viel kleinerer Kapazität. Dafür Panorama auf die Città Alta und die umliegenden Hügel.
Atalanta gegen Lazio. Das Verfolgerduell beginnt dynamisch. Die Bergamaschi haben viel Ballbesitz. Lazio immer wieder in Umschaltmomenten brandgefährlich. So auch in der 18. Minute, als Immobile durchstechen kann und den Abpraller, der von Pedro ohne Mühe versenkt wird.
Kurz vor der Pause der verdiente Ausgleich für Atalanta in diesem abwechslungsreichen Spiel. In der zweiten Hälfte dann dasselbe Drehbuch.
Lazio wieder mit dem Tor nach schnellem Gegenstoß und der erneute Ausgleich in letzter Sekunde. Diesmal De Roon. Spieler des Spiels für uns ganz klar Duvan Zapata, der großgewachsene Kolumbianer, der das 1:1 schießt und vorne bei Bergamo auch häufig alleine immer wieder gefährlich wird.
Fazit des Spiels, Atalanta gewohnt dominant, aber die letzten 10% an Kraft und Energie schienen momentan zu fehlen, um Spiele wie dieses zu gewinnen.
Lazio hingegen kombiniert schnell und technisch anspruchsvoll nach vorne. Eine richtig effiziente Umschaltmaschinerie.
Grazie mille, würde ich mal sagen. Also,
mega gut. Vielen
besser
Dank,
geht's ja wohl nicht. Da können wir uns mal ein Beispiel nehmen. In einem Fluss durch, noch ein bisschen mit Soundeffekten, stimmungsvoll, Drohnen-Sprechchöre. Ich glaube, das haben sie aufgenommen nach dem späten Ausgleich. Ja, also vielen herzlichen Dank. Ich hatte schon damit gerechnet, dass wir diese Woche was bekommen, aber eben nicht von Thomas und Nils an dieser Stelle. Ich schaue in deine Richtung, Fabian. Der war nämlich auch unterwegs und hat sich zwei Spiele angeguckt. Da hoffe ich dann, dass ich nächste Woche in die Folge das Stadionerlebnis einbauen kann.
Bitte gerne. Ne?
Bitte Fabian? Gern. Ja, was bleibt mir? Also die haben schon sehr viel Gutes gesagt und sehr viel Richtiges gesagt. Mir bleibt gar nicht mehr so viel. Also bei Immobile war es das 9. Saisontor. Bei De Roon das 10. Serie A-Tor insgesamt. Nach insgesamt 399 Tagen ohne Treffer. Also da hat er mal wieder eingeschweißt und gar nicht mal so unwichtig gewesen. Und was Thomas und Nils gerade auch angesprochen haben, ist so die letzten 10% Energie. Das ist mir beim Spiel gemeinsam mit Max Niku auch aufgefallen. Also ja, wir sind da vielleicht ein bisschen zu früh in die Abgesänge Atalantas eingestimmt, aber es war gerade im Schlussdrittel hat Atalanta kaum Chancen kreiert. Also es waren dann eben diese zwei späten Tore. Einmal war es eine Abwehrleistung, eine Einzelleistung mit einer schlechten Abwehrleistung von Marušić gegen Zapata. Und ja, beim Ausgleich steht Tisai viel zu weit weg. Und diese Flanken, wie vor dem Ausgleich dann ganz am Schluss von De Roon, kamen zu wenig. Und da war es teilweise, ja, nicht komplett überzeugend von Atalanta. Nicht komplett überzeugend.
Ist das das, was sich vielleicht auch die ganze Saison schon so ein bisschen durchzieht? Also, ist ja, wir haben ja letztens gesagt, wir wollen einmal auch mal wieder mehr über Atalanta sprechen. Es läuft ja noch nicht so rund. Also ich meine, sie hatten letzte Saison auch einen schwierigen Start und es entwickelt sich dann halt hinten raus wieder in den klassischen Atalanta-Gasperini-Flow. Ist das, weil du jetzt auch dann wirklich intensiv das Spiel dir angesehen hast, glaubst du, dass vielleicht die Herrlichkeit diese Saison doch, du hast es ja auch in der Tabelle vorher getippt, die Herrlichkeit ein bisschen weiter vorbei ist oder kommt das auch wieder?
Naja, man muss ihnen schon zugute halten, dass sie gerade auch viel Verletzungsprobleme haben. Also, Gosens fehlt, Torleuf hat jetzt gefehlt, der fehlt vielleicht sogar noch gegen United, Hartebur fehlt. Hätte ich jetzt mein Zettel hier liegen von meinem Spielchen, dann hätte ich nochmal genau die Notizen, da bin ich jetzt sehr, sehr schlecht vorbereitet. Ich habe schon wieder so, ich dachte, ich von Samstag bleibt das alles im Kopf. Aber dann doch nicht. Aber sie haben halt elementare Spieler, die einfach fehlen auch. Und ja, ihnen geht so ein bisschen die Tiefe ab auf jeden Fall. Also Lazio hat sich relativ gut um den eigenen Strafraum rum verbarrikadiert. Und dann waren es entweder mal vielleicht Distanzschüsse oder Halbfeldflanken, aber es waren die wenigsten Aktionen dabei, wo sie es mal geschafft haben. Die Außen so in Szene zu setzen, auch vielleicht mal Zappa Costa oder so, dass der zur Grundlinie runterkommt. Und das ist auf jeden Fall ein Element, das immer gefährlich werden kann. Und wenn du das kaum auf die Kette bekommst, dann wird es eben auch schwierig, gegen Teams, die ungefähr die gleiche Kragenweite haben wie du, Spiele zu gewinnen, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, ist ein Punkt, den ich auf jeden Fall nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite Lazio, ich habe das ja letzte Woche quasi angedroht, dass sie den Abstand verlieren könnten, wenn sie es gegen Florenz und Atalanta vergeigen. Da dann Chapeau an dieser Stelle. Also da haben sie mich eines Besseren belehrt.
Ja, genau. Also so ekelhaft unter der Woche 1-0 gegen die Fiorentina gewonnen. Bei Atalanta muss man ja auch sagen, die haben unter der Woche dann auch bei Samp 3-1 gewonnen.
Stimmt natürlich.
Auch nicht so verkehrt. Auch nicht so verkehrt. Da im Übrigen, es war ja lustig, da war ja Gasperini gesperrt und ich hatte gelesen, dass er sich vorbehält, vielleicht auch nach seiner Sperre auf der Tribüne zu bleiben. Er hat dann eben gemeint, das kann er der Mannschaft nicht antun, er muss schon nah bei der Mannschaft sein, aber er wollte sozusagen einer weiteren Sperre aus dem Weg gehen, weil er gesagt hat, ich kann meinen Mund einfach nicht halten, und da hat er eben auch gesagt, das ist VAR, man versteht es nicht, es sind Entscheidungen, die nichts mit der Realität des Spiels zu tun haben, also auch da einer, der in den letzten Wochen sich sehr, sehr arg aufgeregt hat, aber er war dann gegen Lazio schon an der Seitenlinie. Ah, eine Sache müssen wir vielleicht noch kurz drüber sprechen. Münzwurf, Pepe Reina.
Oh ja, klar.
Atalanta droht jetzt, nachdem man endlich wieder Zuschauer da hat, beim nächsten Heimspiel, gestern stand dazu noch nichts fest, sie werden wahrscheinlich auch erst Anfang der Woche zusammensitzen beim Sportgericht. Ja, muss ich auch einfach sagen, also finde ich, ich glaube, man hört meistens raus, dass ich schon ein großer Fanversteher bin. Ich bin auch einer, der gerne zum Beispiel Pyro mag, solange sie auf den Rängen bleibt. Und so, das gilt halt auch für andere Sachen. Es haben einfach keine Gegenstände was auf dem Spielfeld zu tun. Und da ist eine Gafferrolle geflogen, Bierbecher, und im Endeffekt ist er von der Münze am Kopf getroffen worden. Und der hat da nicht so schönes, volles Kopfhaar wie Marius zum Beispiel. Pepe Reina.
Ja, ist er, das sieht man dann auch.
Muss man überlegen, wenn er da mehr draus macht und einfach liegen bleibt, das war bevor Atalanta den Ausgleich geschossen hat, dann würde ich dann, wenn er dann irgendwie sagt, er wäre beeinträchtigt, also super dumm einfach, super dumm einfach.
Ja, genau. Hat mich ein bisschen an Oliver Kahn und den Golfball erinnert.
Ja, oh, da floss aber ein bisschen mehr
Blut. Das ist richtig, ja.
Ja, Atalanta am Dienstag ist gegen United und dann bei Cagliari, Lazio in Marseille und zu Hause gegen die adoptierte Schwester aus Salernitana.
Mal sehen, was das gibt.
Ja, bin gespannt.
Sie brauchen ja aber nicht beide die Punkte, ne?
Naja. Ja, schon. Ich mach kurz Best of the Rest, okay?
Mach das.
Torino, Sampdoria 3-0. Andrea Belotti hat noch vor seinem 28. Geburtstag sein 100. Serie A-Tor erzielt. Seit 1980 haben nur zwei andere Spieler diese Marke so früh erreicht. Na?
Seit 1980? Also jemand, der dann alt war damals? Baggio? Nee, hat nicht so viel.
Doch, Roberto Baggio? Aha, ja.
Okay. Und ich sage Gilardino.
Jawohl, Junge, hast du gespickelt?
nee.
Krass, ja, Alberto Gilardino und Roberto Baggio.
Ich weiß nur, dass Gilardino halt mit 22 oder so bei Parma ja schon mal eine so eine 26-Tore-Saison hatte. Und
ja, stark.
Belotti hat quasi bestätigt, mehr oder weniger, dass er nicht verlängern wird. Hat gesagt, okay, seine Zukunft entscheidet sich später oder so, aber Juric hat auch gesagt, nee, das aktuelle Angebot nimmt er nicht an.
Ja.
Also wird er wohl, was sich auch alle gedacht haben, nächstes Jahr ablösefrei wechseln und mein Tipp ist weiterhin Milan.
Ja, könnt ihr mir vorstellen, dass es funktioniert. Ich glaube, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass das eigentlich einer für Milan wäre, ne?
Ja.
Jo, Radnotiz bei Samp, die ich ein bisschen über den Klee gelobt habe in den ersten Wochen, muss man jetzt auch revidieren. 23 Gegentore nach 11 Spieltagen, schlechteste Bilanz der Vereinsgeschichte.
Ui. Ferrero hat gesagt, weil es ja in der Gazzetta unter anderem schon stand, da wäre es ja könnte fliegen, Ferrero hat gesagt, er hält noch an ihm fest.
Okay, dann fliegt er nächste Woche. Inter gegen Udinese, 2-0, Doppelpack Correa. Die letzten vier Spiele, in denen Correa getroffen hat, hat er auch immer doppelt getroffen.
Respekt.
Zweimal noch für Lazio, unter anderem gegen Milan.
Stimmt.
Und das Derby steht ja vor der Tür.
Und dann mal los.
Also er ist da vorne im Sturm wirbelt. Was ist mit dem anderen Wirbelwind? Lautaro, auch da gibt es Vertragsupdates.
Genau, der hat, das hatte sich ja angedeutet eigentlich in den letzten Monaten schon. Der hat jetzt bis 2026 verlängert. Ohne Ausstiegsklausel und mit einer guten Gehaltsverdopplung auf 6 Millionen netto. Damit ist er jetzt Topverdiener bei Inter. Und ich glaube, dass so vom Standing her, das er hat, geht das auch in Ordnung. Barella soll zeitnah folgen, also im Laufe der Woche wahrscheinlich.
Der hat aus allen Lagen geballert, Barella, in der ersten Halbzeit. Ich glaube, der hat 7-mal aufs Tor geschossen. Da waren irgendwann die Leute auch richtig sauer auf ihn. Er hat echt jeden Schuss genommen. Gut, ansonsten heute weniger zu Inter. Wir springen weiter zu Fiorentina. Spezia Vlahovic mit allen drei Buden. Hat jetzt 25 Treffer im Kalenderjahr 2021 erzielt. Das gelang bei der Fiorentina bislang nur einem gewissen Kurt Kurre Roland Hamrin. Einmal 27 1960 und 25 1959. Der hat unter anderem den Europapokal der Pokalsieger 61 mit Florenz geholt. Mit Milan wurde er Meister 1968. Schwedischer Nationalspieler. Und Fun Fact. Er hat für zwei schwedische Nationalmannschaften gespielt. Das war die Zeit, wo sich gerade in Skandinavien haben Fußballer im Sommer Fußball gespielt und im Winter Eishockey. Und der hat sogar zwei Länderspiele für die schwedische Eishockey-Nationalmannschaft gemacht.
Ach, geil. Stark. Ich glaube, den Namen hatten wir bei irgendwas schon mal.
Ich glaube auch, ja. Mir ist jetzt auch schon das ein oder andere Mal untergekommen. Sassuolo Empoli 1-2. Krasser Last-Minute-Sieg, Empoli. Und jetzt Empoli, der Aufsteiger, genauso viele Punkte auf dem Konto wie La Juve.
Ja, ich glaube, mit unserem Tipp Klassenerhalt lagen wir da auch nicht so falsch.
Genau. Und Genoa, Venezia, wie sollte es anders sein? Schönes 0-0. Keine Ahnung, warum ich mir das Spiel nicht angeguckt habe. Genoa damit mit 8 Punkten, Venezia bleibt bei 9. Das ist alles, weil Venezia echt, muss man sagen, solide. Spezia, Salernitana und Cagliari auf den Abstiegsplätzen, wobei Cagliari am Montag nach Aufzeichnung noch bei Bologna zu Gast ist. Mal sehen, ob da noch ein paar Zählerchen dazukommen. Apropos Zählerchen dazukommen, wollen wir uns die Tipprunde mal anschauen, Marius?
Machen wir das.
Du hattest mir unter der Woche geschrieben, dass du ein bisschen Angst vor mir hast. Ich war letztes Wochenende und hier Midweek Matches war ich richtig stark unterwegs, ne?
Ja.
Jetzt habe ich, bin ich aber wieder abgerutscht. Ich habe gerade 139 Punkte und stehe auf Platz 88. Aber auch, muss man auch nur sagen, nur 5 Punkte hinter dir, ne? Du hast...
Drei Punkte sogar nur.
Echt?
Ja, ich bin mit 142 auf Platz 77.
Echt? Ich hatte mir gestern noch 71 aufgeschrieben bei dir. Gibt es einen zweiten Marius oder habe ich falsch geguckt?
Weiß nicht, vielleicht kam dann irgendein Ergebnis noch dazu oder so.
Vielleicht. Ja, mal gucken. Wir haben nach 9 gespielten Partien im aktuellen, übrigens 3 Spieltagssieger, wenn ich das richtig geguckt habe. 19 Punkte haben Del Piero 10, Dürni 7-1-2 und Schuh 1-4 Ma geholt. Ist das richtig?
Vielleicht wird bei mir auch gerade nicht das... Ah, warte mal.
Ja, siehst du?
Ah, ich war in der falschen Übersicht, ich war in der Gesamtübersicht, da war es noch nicht aktualisiert, sorry.
Ah, guck ja, mal hier.
646 auf Platz 71, so ist
so,
richtig.
So, ich schreibe mir...
Hier, Milan Roma, komplett richtig getippt, 4 Punkte.
Ja, at Dubai hat Hellas, Juve, komplett richtig getippt, aber es reicht trotzdem
Props,
nicht
fürs
fürs Treppchen, also Del Piero 10, Dürni 7-1-2 und Schuh 1-4 Mar vor dem Montagsspiel richtig gut am Start an Sachen Spieltagssieg. Bei Del Piero 10 bedeutet das auch, dass er sich auf Platz 3 hochschiebt. Nur noch 2 Punkte hinter den Spitzenreitern. Und da haben wir jetzt mit 179 Punkten Marvin Duksch. Vielleicht ist es ein Omen. Und No Pirlo, No Party. Apropos, wer mich treffen will, nächsten Freitagabend im Frankenstadion. Nee, Max-Morlock-Stadion heißt es. Bei Klüvern und einem Werder-Auswärtssieg. Ja, Tippen nicht vergessen.
So sieht's aus.
Community Management können wir diese heute mal ganz kurz machen. Also ihr könnt abonnieren, Kommentare schreiben. Ihr könnt mal wieder, falls ihr da hört, bei Apple Podcasts könnt ihr mal wieder eine Bewertung schreiben. Eine Bewertung dalassen oder gerne auch halt eine schreiben. So, und du hattest mir gestern noch was geschickt. Das wäre doch auch vielleicht was. Vielleicht nennen wir übrigens nur einen Spieler jetzt gleich und machen das einen kleinen Running Gag. Und macht ihr das doch auch mal. Francesco hatte was geschickt, ne?
Unter genau.
Dem Hashtag Serie Amore.
Wegen, weil du ja im Bermuda-Dreieck verschütt gegangen bist an der Currywurstbude oder so,
ja.
Meinte er, wenn da so draußen auf Party irgendwie was passieren sollte, welche Serie A Fußballer man sich dann quasi zur Unterstützung dazu holen würde, welche okay. Fünf.
Also in der Kneipenschlägerei,
genau.
Wen hättet ihr gerne auf eurer Seite? Ich glaube, er hat dann noch gesagt, wenn deren Spielstil auch ihrem Kampfstil entspricht. Irgendwie sowas hat er geschrieben. Mhm. Ich meine, das ist allein vom Aussehen. Also, ja gut, wir können ja jede Woche einen machen. Weiß ich. Gut, ich starte mit Nainggolan.
Also nimmst du schon auch Ex-Spieler? Ich habe jetzt mir ich habe mir 4 aktuelle gerade aufgeschrieben.
Okay, komm, dann hau alle 4 raus. Dann will ich alle 4 haben jetzt.
Ja, also Zlatan.
Ja, okay. Wer macht Sinn? Ja.
Koulibaly.
Ja, hast recht, ja, dem will ich auch nicht unbedingt begegnen. Ja,
die beiden großen, starken und dann haben wir noch 2, die bestimmt fies sind und gefährlich aussehen auch. Gianluca Scamacca.
Oh ja.
Und Gary Medel.
Oh, Gary Medel, stimmt. Ja, das ist doch, ja, so Izzo geht noch in die Richtung, aber der hat so ein Babyface, ne, eigentlich. Ja, ich muss auf jeden Fall, nein, ich war auch bei ehemaligen, ich würde auf jeden Fall mit Nainggolan und De Rossi reinmarschieren vorne.
Ja, klar.
Zlatan macht natürlich auch auf jeden Fall Sinn. Ja, Scamacca ist auch ein gutes Ding.
Also was ich bei Twitter auch jetzt schon gelesen hatte, hat auch jemand drunter kommentiert, schon so Materazzi oder Gattuso, ja, klar. Natürlich.
Ja, ich glaube, ich würde noch Acerbi mitnehmen.
Okay.
Weil keiner hat spitzere Ellenbogen. Außer vielleicht Mario Mandzukic.
Ja.
Aber ich glaube, Acerbi kann ich auch mal kurz eins sagen.
Ja.
Ja.
Finde ich gut.
Alles klar. Also, Fabian, du schickst noch das Stadionerlebnis. Ihr kommentiert mal fleißig unter dem Hashtag Serie Amore, mit wem ihr eine Kneipenschlägerei wollt. Followed up, liked und macht euch eine schöne Woche.
So sieht's aus. Das habe ich jetzt auch schon zum 10. Mal in dieser Folge gesagt, so sieht's aus.
Ja.
Also wenn ihr daraus ein Trinkspiel machen wollt.
Beim nächsten Mal vielleicht dann.
Bitte gerne. Genau, bleibt gesund. Viel Spaß in der Champions League und bleibt uns gewogen, wir hören uns.
Marius, schöne Woche.
Mario, mach's auch gut.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Ganz liebe Grüße.
Fumms.